Als wir vor, das liegt auch schon über 10 Jahre zurück, vor gut 10 Jahren uns aus unserer dortigen Gemeinde in Osnabrück verabschiedet haben, da schenkte mir der Kindergarten dieses Bild von Jona. Fabian, ich glaube, deine Schwester hat daran noch mitgemalt. Also etwas kleiner als heute. Und wenn Sie sich dieses Buch von Jona, dieses Bild von Jona anschauen, dann fällt auf dieser überdimensional riesige Fisch. Auch Jona hat, was die Größenordnung angeht, ein ziemliches Gewicht. Das kann man hier sehen. Aber der Fisch umso mehr. Der ist ganz in der Mitte zu sehen. Das war ein ganz altes Glas. Das muss jetzt erneuert werden. Der Fisch, kann man daran sehen, hat die Kinder besonders beeindruckt. Und auch für unser Kapitel heute Nachmittag ist dieser Fisch von besonderer Bedeutung. Es gibt einige Ausleger. Dr. Soltau deutete das schon an heute Vormittag. Die würden sich um diesen Fisch gerne etwas herumdrücken und sagen, da ist das denn nun so wichtig, dieser Fisch? Es kommt doch auf ganz andere Sachen an. Wir machen doch hier nicht Naturkunde. Aber wer die Sache mit dem Fisch nicht klärt, das zeigt sich dann sehr schnell, der kommt mit dem ganzen Buch nicht klar. Die Kinder hatten den richtigen Riecher. Und gerade diese Stelle, die Stelle mit dem Fisch, wird ausgerechnet von Jesus zitiert. In Matthäus 12, Vers 40, wir kommen darauf noch zurück, wo er sagt, Jona war 3 Tage und 3 Nächte im Bauch des Fisches. Das zitiert der Herr Jesus. Und unser Kapitel heute Nachmittag hatte also offenbar auch für unseren Herrn eine besondere Bedeutung. Warum gerade Kapitel 2? Warum war das gerade für Jesus so wichtig? Warum sollte es uns wichtig sein? Dazu müssen wir zunächst einmal feststellen, warum es für Jona wichtig war. Heute Vormittag hatten wir ja mit Dr. Soltau den Fluchtversuch dieses eigenartigen Typen beobachtet, hatten gesehen, wie Gott sagt, geh nach Ninive, gen Osten. Und Jona flüchtet prompt Richtung Tarsis in den Westen. Und Gott verfolgt seinen Propheten, Gott lässt alle seine Fluchtpläne scheitern. Bis dahin, dass Jona ins Meer gestürzt wird. Und in dem Moment, das können wir uns vorstellen, hat er wahrscheinlich mit seinem Leben abgeschlossen. Die Seeleute lassen ihn über Bord gehen, er stürzt in die Tiefe, Verzweiflung, Angst, aussichtslos, der Kampf mit den Wellen, aber der Herr. So beginnt unser zweites Kapitel, aber der Herr. Und ich bitte Sie, das jetzt aufzuschlagen, Jona 2. Aber der Herr ließ einen großen Fisch kommen. Und dieser Fisch, der wird dann auch am Ende dieses Kapitels stehen, in Vers 11. Und der Herr sprach zu dem Fisch, also Gott gibt dem Fisch gewissermaßen einen Befehl. Gott veranlasst, dass diese Kreatur etwas weiteres tut. Natürlich hat Gott sich nicht mit dem Fisch unterhalten. Und der spie Jona aus an Land. Jona denkt, er stürzt in die Tiefe, er kommt vom Regen in die Traufe. Nicht das brodelnde Meer begräbt ihn, sondern der hungrige Rachen eines riesigen Meerestieres lässt ihn im wahrsten Sinne des Wortes die Gurgel hinunterfahren. Und dieser Fisch wird Jonas Zuflucht. Das ist unser erstes Kapitel heute Nachmittag. Ich darf Sie bitten, diesen muntermachenden, motivierenden gelben Zettel herauszunehmen für diese Tageszeit nach Mittagessen und 2:30, da braucht man so einen gelben Zettel. Jonas Zuflucht ist der erste Punkt. Und der Überschrift, wenn Gott uns packt, oder das Gebet aus der Tiefe. Erstens also Jonas Zuflucht, wie Gott seine Leute führt. Und der Herr ließ einen großen Fisch kommen, den Jona zu verschlingen. Diese Methode ist natürlich nicht gerade repräsentativ für Gottes Führung. Normalerweise macht Gott das mit natürlichen Mitteln, aber die Intensität, mit der Gott an seinem Mann dranbleibt und ihn keine Sekunde aus dem Auge lässt, die ist in unserem Fall nicht anders. Siehe, ich bin bei euch alle Tage, sagt der Herr. Und die absolute Sicherheit, die Souveränität, mit der Gott alle Umstände so lenkt, dass sein Plan zum Ziel kommt, auch das gilt für uns genauso. Die Intensität der Führung Gottes, die Souveränität der Führung Gottes. Und auch das kennen wir aus unserem Alltag. Jene Ereignisse, die uns besonders bedrohlich vorkommen, erweisen sich oft im Nachhinein als besonderer Segen Gottes. Auch das haben wir sicherlich mit Jona gemeinsam. Das furchteinflößende Riesenvieh wird Jonas Zuflucht. Man hat viel herumgerätselt, was für ein Tier das wohl gewesen sein mag. Verständlicherweise, sofern man es überhaupt ernst genommen hat. Auch aus jüngerer Zeit und aus unverdächtiger Quelle gibt es interessante Berichte, die den Bibelkenner gleich an Jona denken lassen. Ich verweise auf einen Bericht aus der Frankfurter Allgemeinen Zeitung vom 3. April 1996. So, noch gar nicht so lange her. Sonderteil Natur und Wissenschaft. Unter der Überschrift Im Rachen des Buckelwals. Im Rachen des Buckelwals. Da wird berichtet von dem todesmutigen Einsatz des Biologen Juan Carlos Jiménez. Man hatte 1 Kilometer vor der Küste von Neufundland einen ausgewachsenen Furchenwal gefunden. In einem 500 Meter langen Kiemennetz hatte er sich gewissermaßen verfangen. Er kämpfte um sein Leben. Eine der drei Meter langen Brustflossen und seine Schnauze waren im Netz verfangen. 12 Meter lang, so schreibt die FAZ, war er und etwa 25 Tonnen schwer. Also dagegen war Jona noch relativ leicht. Und mit schlagenden Bewegungen versuchte dieser Wal sich frei zu machen, dieser Buckelwal. Und er drohte, sich immer mehr in dieses Gefängnis hineinzuzurren. Dann versuchte man, die rechte Brustflosse vom Netz zu lösen, aber die Fischer hatten den Zoologen verboten, die Maschen dieses Netzes zu zerschneiden. Was sollten sie machen? Man nahm zu Hilfe hölzerne Haken und versuchte, mit den Haken dieses Netz von der Brustflosse irgendwie abzuheben. Das gelang einigermaßen. Deutlich schwieriger war es aber, die Schnauze von dem Netz zu befreien. Auf beiden Seiten des Oberkiefers befinden sich bei Buckelwalen etwa 300 lange Barten. Und in diesen Barten hatte sich das Netz festgezurrt. Nun, Juan Carlos Jiménez war mutig. Der Forscher stieg vorsichtig in das weit geöffnete Maul, das der Wal ständig über Wasser hielt. So als ob er wüsste, dass man ihm hier helfen wollte. Und dann löste Jiménez Masche für Masche das Netz von dem Bartenapparat. Der war wirklich mutig. Und als ob der Wal begriffen hätte, was da mit ihm passierte, hob er gewissermaßen mehrmals die Zunge, als er nicht mehr über Wasser sich halten konnte, als wollte er dem Jiménez ein Zeichen geben, verschwinde mal kurz. Und der begriff das, wurde wieder ins Boot aufgenommen und dann tauchte der Wal unter, um sich für eine Weile zu erholen und tauchte wieder auf, öffnete sein Maul wieder und Jiménez konnte seine Arbeit fortführen. Und erst als die letzte Masche gewissermaßen gelöst war und der Wal befreit und Jiménez dann seine Zunge verlassen hatte, machte der Wal sich davon. So berichtet von der FAZ im April 1996. Ich denke, da denkt jeder, wenn er das liest, an Jona. Nun, bei Jona kommt es nun noch schlimmer, so dass er ja wirklich im Inneren des Tieres einige Zeit verbracht hat. Und auch dazu gibt es einen bemerkenswerten Bericht aus dem 19. Jahrhundert von einem Mann namens James Bartley. Das ist auch in einer säkularen Veröffentlichung erschienen. Dieser Bericht, da wird erzählt von einem Walfangunternehmen vor den Falklandinseln und es gelingt, einen riesigen Wal zu töten, aber man verliert 2 Männer und weiß nicht, wo sie sind. Man nimmt an, sie seien ertrunken. Und man vermisst auch den Wal, den man getötet glaubt, aber der irgendwie untergetaucht ist. Und man sucht dieses ganze Gebiet ab und einige hundert Meter entfernt taucht er dann wieder auf, dieses Ungetüm, tot. Er wird fest angetrimmt. Das soll so passiert sein im Jahr 1891. Dieses Walfängerschiff hieß Star of the East. Und die Beschreibung dessen findet sich in den Archiven der britischen Admiralität. So wird es in diesem Buch berichtet. Und ich habe noch nichts gefunden, was dem entgegensteht. Also man hat dieses tote Tier dann fest angetrimmt und versucht es zu bearbeiten. Muss natürlich vorsichtig sein, dass durch das Blut nicht Haie angelockt werden. Und dann hat man schließlich es geschafft, kurz vor Mitternacht Magen und Leber freizulegen und an Bord zu hieven. Und Sie ahnen jetzt, was kommt. Im Inneren des Magens merken Sie, da bewegt sich etwas. Und dann hat man den Magen aufgeschlitzt und es kam ein Fuß heraus. Und zu diesem Fuß gehörte noch ein Mensch, nämlich dieser Kamerad, dieser James Bartley. Der war nahezu bewusstlos, zusammengekauert in diesem Magen, und der Schiffsarzt schüttete gewissermaßen ihm einmal mehr Wasser über den Kopf. Und Bartley benahm sich wie im Delirium. Das dauerte also etliche Zeit, mehrere Wochen sogar, bis er die Sprache wiederfand. Man musste ihn teilweise in der Kapitänskabine anbinden, weil er so wild um sich schlug. Und schließlich kam er zu sich und berichtete, was dort passiert war. Alle Haare waren ihm weggeätzt worden, wie sich jetzt herausstellt. Er war 15 Stunden dort in diesem Tier gewesen. Die Haut war buchstäblich gebleicht. Er war fast erblindet aufgrund dieser ätzenden Säuren, die sich in diesem Magen fanden. Und auf seinem Grabstein stand dann 1909 Folgendes: hier ruht James Bartley, 1870 bis 1909, der Jonah unserer Tage, erlebte einen ganzen Tag im Bauch eines Fisches. Also hochinteressant, dass es solche Berichte natürlich nicht in Hülle und Fülle gibt, aber natürlich fragt man weiter, um welchen Fisch handelte es sich bei Jonah? Das ist alles pure Spekulation. Da steht ganz eindeutig in Vers 1 nicht, dass es ein Wal war, sondern da steht einfach Fisch. Dag Gadol, ein großer Fisch. Mehr steht da nicht. Unser Bartenwal scheidet von vornherein aus, denn dieses Tier kann wegen seiner Barten ja nur winzige Meerestierchen verzehren, aber keinen ausgewachsenen Menschen. Nun, manche haben an einen Schwertwal gedacht, etwa den Orca Gladiator. Diese Raubfischart wird 6 bis 10 Meter lang, hat entsprechende Fressgewohnheiten natürlich. Chimek schreibt darüber: kleinere Wale und Seehunde verschlingt der Schwertwal und zerkleinert. Der dänische Walforscher David Friedrich Eschricht fand im Vormagen eines Schwertwals die Überreste von 13 Schweinwalen und 14 Seehunden. Ist auch ganz nett. Also der Schwertwal. Ein weiterer Kandidat wäre etwa der Pottwal. Dieser Raubfisch kann bis zu 30 Meter lang werden. Nur damit wir mal eine Vorstellung haben, im Magen eines solchen Monsters wurde ein Tintenfisch gefunden. Dieser Tintenfisch war 10 Meter lang, 186 Kilo schwer. Und dieser Tintenfisch war noch vollkommen erhalten im Magen dieses Tieres, als man ihn öffnete. Ich will das jetzt nicht vertiefen, man könnte noch auch an den Weißhai denken oder den Blauhai. Es gibt also durchaus verschiedene Möglichkeiten, die vorstellbar wären. Und angenommen, ein solcher Fisch hätte den Jona in den Fluten des Mittelmeers aufgeschnappt, hätte der Prophet das überleben können, ist die nächste Frage. Er war ja offensichtlich noch länger als diese 15 Stunden des Mr. Bartley in diesem Tier. Natürlich könnte man genauso fragen, hätte das Volk Israel trockenen Fußes durch das Rote Meer gehen können? Oder hätte Jesus Wasser zu Wein machen können? Wenn Gott wirklich Gott ist, wenn der lebendige Gott eingreift in seine Weltzusammenhänge, dann sollte das auch für uns denkerisch kein Problem sein. Außerdem, wie gesagt, gibt es ja interessante Andeutungen, dass das so wirklich schon beobachtet wurde. Also es gibt Fische, die einen Menschen unzerkleinert verschlingen können. Wenn Gott allmächtig ist, dann kann er den Jona auch in einem solchen Falle vor dem Tod bewahren. Und es gibt noch einen Grund, Dr. Soltau hat das heute Vormittag schon angedeutet, der mich total überzeugt davon sein lässt, dass es sich wirklich so zugetragen hat, dass Jesus selbst nämlich eindeutig davon ausgegangen ist, Jona war eine historische Person und er ist dem Bauch dieses Fisches tatsächlich lebendig entkommen. Wir werden später nochmal darauf zurückkommen, auf diesen Abschnitt Matthäus 12. Soweit erstmal die Sache mit dem Fisch. Auf den zweiten Blick hängen der Fisch und das Gebet sehr eng miteinander zusammen. Das Gebet ist natürlich der Schwerpunkt in diesem Kapitel. Aber zu wem beten wir? Wir beten zu dem Gott, der in den von ihm selbst geschaffenen Weltzusammenhang jederzeit souverän eingreifen kann. Also das Gebet und der Fisch hängen eng miteinander zusammen. Wäre Gott nicht in der Lage, das zu tun, was er an Jona getan hat, warum sollten wir dann zu ihm beten? Wie könnte er dann in unsere Lebenszusammenhänge eingreifen, wenn er nicht alle Macht wirklich hätte? Aber wenn das wirklich stimmt, was hier über Jonas Erlebnis berichtet wird, dann haben wir es mit einem Gott zu tun, der uns nicht nur hört, der nicht nur antwortet, sondern der auch nach seinem souveränen Willen eingreift, wann und wie und wo er es für richtig und für nötig befindet. Und deshalb hängen die Sache mit dem Fisch und das Gebet ganz eng zusammen. Er kann eingreifen in unser Leben, ganz gleich, welcher Mittel er sich dabei bedient. In unserem Fall sind es in der Regel natürliche Mittel. Bei Jona hatten wir eine ganz spezielle Situation gegeben. Wenn nötig, greift Gott eben dann auch mal in dieser dramatischen, übernatürlichen Weise ein. So wird der Flüchtling Jona in diesen Fisch hinein katapultiert und das wird seine Zuflucht. Als alle anderen Aus- und Fluchtwege verstellt sind, findet er zurück zu seinem Herrn. Erst als seine Haut in der aggressiven Magensäure des Tieres geätzt wird, beginnt sein Herz gesund zu werden. Erst als er bei lebendigem Leibe eingekerkert ist, findet Jona den Schlüssel zur Freiheit. Man stellt sich nochmal vor, unter welchen Bedingungen er dort diese Zeit zubringen musste. Ein Ausleger hat sich mal die Mühe gemacht, sich ein bisschen in diese Situation hinein zu vertiefen. Es ist vielleicht gut, dass ich Ihnen das erst nach dem Mittagessen vorlese. Er sagt, die Magensäfte dürften auf Jonas Haut und in seinen Augen gebrannt haben. Der Magen eines Tieres ist dazu gemacht, seinen Inhalt durchzukneten, sodass Jona sicher nicht viel Bewegungsspielraum gehabt haben dürfte bei der Magenbewegung. Außerdem musste er den Platz ja mit den halb verdauten Resten dessen teilen, was der Fisch gestern gefressen hatte. Es dürfte ein strenger Geruch geherrscht haben und der Geschmack von dekompostierter Meeresnahrung. Dazu das Defizit an Frischluft, der scheußliche Geschmack der Magensäfte, der Mangel an jedweder Flüssigkeit und Nahrung, der Indruck durch das Hinabsinken des Fisches auf den Grund, das beständige Gefühl, gefangen zu sein und die wachsende Angst, als Stunden und Tage vergingen, ohne jegliche Anzeichen von Rettung. Das war die Situation. Wir lesen das immer so harmlos mit dem Jona und denken an ein paar nette Bilder aus der Kinderbibel. Aber das war alles andere als harmlos und nett. Es war offensichtlich so. Eine grauenvolle Situation. Und doch bedeutet dieser Fisch für Jona den Eingriff von Gottes Gnade. Das ist das Erstaunliche, denn Gott gebraucht dieses Geschöpf, um seinen verstockten und verwirrten Diener vor dem Ertrinken zu retten und ihn wieder in die Spur zu bringen. Bis dahin hatte Jona jeglichen Kontakt zu Gott abgebrochen von seiner Seite aus. Hatte Dr. Soltau heute Morgen auch schon gesagt, ne? Als der Sturm wütet, da schläft er statt zu beten. Als sie ihn über Bord gehen lassen, da ergibt sich Jona anscheinend in sein Schicksal, aber wir lesen nichts von einem verzweifelten Gebet. Erst in den Wellen, erst als die Wassermassen über ihm zusammenschlagen und das Atmen schwerer wird, erst da zerbricht sein Stolz, erst da gibt er seinen Widerstand gegen Gott auf, erst da schreit er seine Angst nicht einfach ins Leere hinaus, sondern er wendet sich spontan an die einzige Hilfe, die ihm jetzt noch bleibt. Und das lesen wir in diesem Gebet, Vers 3, ich sprach, ich rief zu dem Herrn in meiner Angst und er antwortete mir. Ich schrie aus dem Rachen des Todes und du hörtest meine Stimme. Du warfst mich in die Tiefe, mitten ins Meer, dass die Fluten mich umgaben. Alle deine Wogen und Wellen gingen über mich. Und dann Vers 6 noch einmal. Wasser umgaben mich und gingen mir ans Leben. Und die Tiefe umringte mich und Schilf bedeckte mein Haupt. Als meine Seele, Vers 8, in mir verzagte, gedachte ich an den Herrn. Und mein Gebet kam zu dir in deinem heiligen Tempel. Der Dichter Siegfried Goes hat diese Situation auch in unserem Leben ausgemacht. Er hat es so ausgedrückt. Er hat gesagt, erst muss die Nacht ganz dunkel sein, bis wir nach deinem Tage schreien. Dein Meer muss brechen über Bord, man sieht den Jonah richtig vor sich, bis dass wir hören auf dein Wort. Dann sehen wir die eigene Schuld, dann flehen wir, hab noch Geduld. Ach, mache du mich ganz bereit für deine gnadenvolle Zeit. Auch Jona musste erst bereit gemacht werden für die gnadenvolle Zeit. Und erst im Gericht greift er nach Gottes Gnade. Jetzt ist er endlich soweit. Der harte Panzer, den wir uns Gott gegenüber zulegen, der muss erst aufgebrochen werden, damit Gottes Hilfe und Gottes Veränderung Einzug halten können. Damit Gottes Vergebung und sein Trost uns erreichen. Nur Gott selbst kann diesen Panzer aufbrechen. Nur Gott selbst. Und wohl dem Menschen, den Gott nicht eher in Ruhe lässt, bis das passiert. Den Gott nicht eher laufen lässt, bis das geschieht. C.S. Lewis, der Literaturwissenschaftler, hat seinen Weg zum Glauben einmal beschrieben wie eine Verfolgungsjagd, mit der Gott ihn nicht in Ruhe gelassen hätte, bis er sich endlich gebeugt habe. C.S. Lewis beschreibt das so, er war 32 Jahre alt, schon längst Literaturdozent in Oxford, hatte sich bis dahin beharrlich geweigert, den christlichen Glauben als wahr anzuerkennen. Und dann schreibt er, Anfang 1926 saß der hartgesottenste Atheist, den ich jemals gekannt hatte, in meinem Zimmer mir am Kamin gegenüber und bemerkte, dass der Beweis für die historische Zuverlässigkeit der Evangelien wirklich überraschend stichhaltig sei. Sonderbar, fuhr dieser Atheist fort, all das Zeug, von dem die Evangelien reden, es sieht tatsächlich so aus, als sei es wirklich einmal geschehen. Oh, das hat natürlich C.S. Lewis umgehauen, weil er, wenn er diesen Texten begegnet war, das immer selber schon so empfunden hatte und nicht zugeben wollte. Und dann sagt er, 3 Jahre später wäre er dann zum Glauben gefunden. Das, was ich so sehr gefürchtet hatte, war schließlich passiert. Im Sommersemester 1929 gab ich nach, gab zu, dass Gott Gott war und kniete nieder und betete. Vielleicht in jener Nacht der verworfenste Bekehrte in England. Wer kann jene Liebe genügend anbeten, die die hohen Tore einem Verlorenen öffnet? So beschreibt es C.S. Lewis dann in seinen Erinnerungen. Und natürlich mit dieser Erfahrung hatte C.S. Lewis, vielen Dank, jetzt kriege ich ein paar freundliche Taschentücher. Mit dieser Erfahrung hat C.S. Lewis natürlich nicht auf einmal alle Irrtümer der Vergangenheit einfach abgelegt. Das war ja bei Jona offensichtlich auch nicht der Fall. Aber es war doch eine Tür geöffnet. Es war ein Verstehen geschaffen. Eine Begegnung mit Gott hatte stattgefunden. Und auch dem Jona verstellt Gott so systematisch jeden Fluchtweg. Das haben wir doch gesehen heute Vormittag. Erst flüchtet Jona auf das Schiff nach Tarsis und Gott schickt den Sturm. Und dann flüchtet Jona unter Deck in den Schlaf. Er will nichts mehr sehen, nichts mehr hören, nichts mehr sagen. Er will weg, er will nur noch zur Ruhe kommen. Und Gott lässt ihn durch den Kapitän aufrütteln und an Deck ziehen. Und zuletzt flüchtet Jona in den Tod. Nehmt mich und werft mich ins Meer, sagt er. Dann wird es still werden und von euch ablassen. Aber als sie ihn schließlich über Bord gehen lassen, macht Gott auch diesen letzten extremen Fluchtweg zunichte und schickt seinen riesigen Fisch. Und erst in diesen dramatischen Stunden, erst als Jona in den Fluten mit dem Tod ringt, spät, aber noch nicht zu spät, da kriegt er doch noch die Kurve. Ich habe vor wenigen Tagen gehört von einem Familienvater aus Süddeutschland. Ich kenne seinen Sohn. Dieser Vater hat ein Leben lang den Glauben an Jesus Christus abgelehnt. Aber Gott hat ihn nicht in Ruhe gelassen. Und vor gar nicht so langer Zeit hat er dann Krebs bekommen. Und es war gut, dass er so einen guten persönlichen Kontakt zu seinem Sohn hatte. Und in dieser letzten Zeit dann öffnete er sich. Und der Sohn hat uns jetzt gesagt, dass er doch ganz getrost sei, dass der Vater noch rechtzeitig die Kurve zum Herrn gefunden hätte. Spät, aber nicht zu spät. So ähnlich kriegt auch Jona hier die Kurve. Gott schickt nicht nur die Fluten. Gott lässt den Jona nicht nur äußerlich durchschütteln, obwohl das sicherlich auch heftig genug war. Wir haben es ja gehört. Das war nicht zu knapp, was Jona da erfahren hat. Aber wenn Gott einen Menschen stellt, dann zielt er immer aufs Herz. Dann zielt er immer auf das Herz. Und wir sind nun in der ausgesprochen komfortablen Situation, dass es ein Dokument gibt, mit dessen Hilfe wir in das Herz Jonas sehen können. Wir blicken hier wirklich hinter die Kulissen, was sich da getan hat. Das ist hochinteressant. Wir erfahren, wie und was Jona gebetet hat, als er von allen anderen Kommunikationspartnern abgeschnitten war, außer von Gott. Das erfahren wir hier. Und übrigens, auch das sagte Dr. Solter schon, dieses Gebet spricht auch dafür, dass dieses Buch wirklich von Jona selbst verfasst worden ist. Das Gebet beschreibt er, ich sag's nochmal, besonders ausführlich. Kein anderer Zusammenhang dieser dramatischen Ereignisse wird so ausführlich, so detailliert beschrieben wie dieses Gebet. Und außerdem ist es ein typisches Kennzeichen von Gottes Propheten, dass sie in der Regel schreibende Propheten waren. Die Propheten waren eine schreibende Zunft. Und mit diesem Gebet nun legt Jona ein bewegendes Zeugnis dafür ab, was Gott in der Zwischenzeit an ihm verändert hat, an seinem Herzen. Und er sagt noch mehr, er sagt nicht nur, was Gott an ihm verändert hat, sondern wer Gott selbst für ihn ist, was Gott ihm bedeutet. Und darum steht dieser zweite große Punkt heute Nachmittag unter dem Motto Jonas Zeugnis. Also erstens Jonas Zuflucht und jetzt zweitens Jonas Zeugnis, was Gott seinen Leuten bedeutet. Diese Worte wurden geboren, sie wurden geschrien oder geflüstert oder innerlich gebetet. Wann? Als sich Jona noch im Bauch dieses Tieres befand. Vers 1, aber der Herr ließ einen großen Fisch kommen, Jona zu verschlingen. Und Jona war im Leibe des Fisches 3 Tage und 3 Nächte und Jona betete zu dem Herrn, seinem Gott, im Leibe oder man kann auch übersetzen, aus dem Leibe des Fisches. Und dann geht es los. Also, und was wir dann lesen in Vers 3, das erstaunt, das ist zunächst mal ein Rückblick. Schauen Sie hin, da sagt er, ich rief zu dem Herrn in meiner Angst und er antwortete mir, ich schrie aus dem Rachen des Todes und du hörtest meine Stimme. Wir fragen, worauf blickt er zurück? Im Fisch ist er ja noch nicht raus aus der Gefahr. Die Bedrohung ist für Jona ja noch nicht vorbei. Aber offensichtlich ist der Mann überhaupt erstmal froh, dass Gott ihn vor dem Ertrinken bewahrt hat. Das ist ja schon immerhin mal was. Und er blickt hier darauf zurück, wie Gott ihn aus den Fluten des Meeres in den Magen des Fisches hineingespült hat. Darauf blickt er zunächst zurück in Vers 3. Jona ist froh, dass er überhaupt noch lebt. Und er kapiert noch etwas. Er kapiert, diese Notaufnahme durch den Fisch konnte kein Zufall sein. Und so steht das hier auch im ersten Vers. Der Herr ließ einen großen Fisch kommen. Wenn Sie das hebräische Wort übersetzen wollen, können Sie sagen, der Herr beorderte einen großen Fisch. Oder etwas freier, der Herr besorgte einen großen Fisch. Er sorgte dafür, dass dieser große Fisch kam. Einige Ausleger meinen, Gott habe dieses Tier extra für diese Situation erschaffen gewissermaßen. Aber ich denke, die Formulierung deutet eher darauf hin, dass er zu diesem Zeitpunkt gerade dieses Viech an gerade diesen Ort beorderte. Also die Logistik ist hier das eigentliche Wunder. Soweit ist dieser Text naheliegt. Die Logistik Gottes war das eigentliche Wunder, dass der richtige Fisch zur richtigen Zeit am richtigen Ort zur Stelle war. Und offensichtlich hat Gott nun seinen fahnenflüchtigen Missionar in Schutzhaft genommen. Und Jona muss das geahnt haben. Und er wusste, wenn das stimmt, wenn das Gott ist, der hier handelt, dann wird die Sache auch gut ausgehen. Und jetzt sehen Sie mal genau hin. Schon durch dieses Gebet, trotz der ganzen schlimmen Zustände, die da drin vorkommen, schon durch dieses Gebet klingt ein froher und dankbarer Ton hindurch. Das ist doch interessant. Schon durch dieses Gebet klingt ein wirklich froher Ton hindurch. Wie kann das sein? Ein Dankpsalm. Eigentlich erwartet man ja ein Notgebet. Ja, dass Jona alle möglichen Sorgen und Ängste hier herausschreit. Aber wenn Sie das mal lesen, wir werden es gleich weiterlesen, dann sehen Sie, das ist ein Dankpsalm. So mürrisch Jona sich später an Land nochmal gebärden wird, das werden wir morgen sehen. Also morgen in Kapitel 4, da wird der Jona nochmal völlig unmöglich sich benehmen. Das ist ja schon heute Morgen angedeutet worden. Wir werden wirklich sehen, wie sich der Kreis morgen schließt, morgen Vormittag. Aber hier klingt das ganz anders. Hier ist er zutiefst dankbar, hier ist er zutiefst bewegt. Hier sehen wir an dieser Stelle, Jona ist doch ein Mann des Glaubens. Und zwar zu einem Zeitpunkt, als die äußeren Umstände noch lange nicht entspannt sind, noch lange nicht wohlgeordnet sind, als die äußere Einsamkeit und die stinkenden Magensäfte ihn noch lange nicht an Entspannung denken lassen, da betet er dieses Gebet. Das bitte ich hier zu beachten. Das ist also nicht, wie manche Bibelkritiker behaupten, so eine nachträgliche Komposition, eine nachträgliche Erfindung von Leuten, die nun dem Jona irgendwas untergejubelt haben. Sondern das ist wirklich Jona Originalton. Und da schon schenkt der allmächtige Gott ihm dieses Gebet. Ich denke, das müssen wir hier sehr deutlich sehen. So kann der Jona, den wir gerade in Kapitel 1 erlebt haben, nicht von sich aus beten. Dieses Gebet wird ihm geschenkt von Gott. Dieses Herz, das dieses Gebet überhaupt sprechen kann, wird ihm gegeben von Gott. Wenn wir wirklich recht beten wollen, muss uns Gott das schenken. Und wenn wir so oft unsere Unfähigkeit feststellen zu beten, dann können wir den Herrn bitten, wie es die Jünger getan haben, Herr, lehre uns beten. Dieses Gebet ist von Anfang bis Ende ein Geschenk. Und wenn Gott Gnade gibt, dann schenkt er einiges aus diesem Gebet auch uns für unsere verschiedenen Umstände und Situationen, mit denen wir klarkommen müssen. Und wir wollen uns dieses Gebet nun genauer ansehen. Ich habe darin 4 Melodien gefunden, wenn Sie so wollen. 4 Melodien, die sich durch dieses Gebet hindurchziehen. Das ist wie ein 4-stimmiger Chorsatz vielleicht. Also da kommt ja auch nicht eine Stimme nach der anderen, sondern die Stimmen durchdringen sich gegenseitig. Und so ähnlich scheint mir das hier zu sein. Diese 4 Stimmen, die sich gegenseitig durchdringen und ergänzen, und beleuchten, höchstens die 4. kommt ganz am Schluss. Wenn wir diese Verse studieren, dann wird deutlich, Jonas Beten zehrt von den Psalmen. Also fast in jedem Vers, das ist hochinteressant, findet sich die Anspielung an einen Psalm. Und ich habe Ihnen das extra auf der Rückseite versucht darzustellen, damit Sie das nachvollziehen können. Wir haben es hier vorne auch nochmal. Sie haben es ja auf Ihrem Zettel. Bitte schauen Sie sich das mal an. Da steht hinter nahezu jedem Satz, den Jonas spricht, ein Psalm. Fangen wir an, Vers 3. Ich rief zu dem Herrn in meiner Angst und er antwortete mir. Das ist Psalm 120, Vers 1. Ich rief zu dem Herrn in meiner Not und er hört mich. Oder weiter. Dann nächster Satz von Vers 3. Ich schrie aus dem Rachen des Todes. Psalm 116, Vers 3, Stricke des Todes hatten mich umfangen, hatten mich getroffen. Und du hörtest meine Stimme, Psalm 31, 23. Doch du hörtest die Stimme meines Flehens, als ich zu dir rief. Vers 4, du warfst mich in die Tiefe, mitten im Meer, dass die Fluten mich umgaben, alle deine Wogen und Wellen gingen über mich. Psalm 88 dazu, Vers 7 und 8, du hast mich hinunter in die Grube gelegt, in die Finsternis und in die Tiefe, dein Grimm drückt mich nieder, du bedrängst mich mit allen deinen Fluten. Und dann Vers 5, dass ich dachte, ich wäre von deinen Augen verstoßen. Dazu Psalm 31, ich sprach wohl in meinem Zagen, ich bin von deinen Augen verstoßen. Und so weiter und so weiter. Also Zeile für Zeile, Vers für Vers, gesättigt mit Worten aus den Psalmen. Das ist kein Hinweis darauf, dass hier nachträglich ein theologischer Schriftsteller oder Redakteur etwas zusammengebaut hat. Diese Unterstellung ist durch nichts zu beweisen. Nein, diese Übereinstimmung mit dem Psalm zeigt uns etwas ganz anderes. Jona hat in guten Tagen offensichtlich intensiv in und mit den Schriften der Bibel gelebt. Das zeigt es uns. Er hat sicherlich vieles auswendig gekonnt. Und das ist bis heute besonders hilfreich für Krisenzeiten. Wenn uns die eigenen Worte sehr schwer nur von den Lippen gehen, ja? Wie viele Menschen haben sich in ein Vaterunser geflüchtet oder in den 23. Psalm in der Not, als sie nicht anders konnten? Aber es muss sich ja nicht darauf beschränken. Wie gut ist es, Psalmen, Bibelverse, auch Gesangbuchlieder auswendig zu können, nicht damit man sie dann wie ein Mantra oder wie ein Ritual einfach herunterspult, mechanisch. Davor hat Jesus ja auch gewarnt. Nein, aber als Formulierungshilfe für Krisenzeiten ist biblisches Gut ja unbezahlbar. Dass wir Anleihe bei biblischen Texten machen, etwa um Gott zu loben, das steht überhaupt nicht im Gegensatz dazu, dass auch unser Herz vor Gott dabei ist. Und nicht nur in Krisenzeiten, geht es Ihnen nicht auch manchmal so, dass wir Gott loben möchten, aber nicht so die rechten Worte dazu finden? Und wie hilfreich ist es dann, sich einem Psalm einfach anzuvertrauen oder auch ein Loblied aus dem Gesangbuch zu nehmen und diese vorformulierten Worte zu meinen eigenen Worten zu machen und mich damit Gott zu nahen. Also so ist es bei Jona offensichtlich gelaufen. Und da sehen wir noch etwas. Unser Gebet lebt in hohem Maße von unserer Begegnung mit der Bibel. Deswegen ist ja dieses Stichwort, was die Christen haben, auch wenn es nicht in der Bibel drin steht, stille Zeit, gar nicht so schlecht, wo wir sagen, wir haben eine stille Zeit, in der wir beten und in der Gott zu uns redet durch sein Wort in der Bibel. Bibel und Gebet hängen ganz eng zusammen. Und so sehen wir das auch hier bei Jona. Und so speist er sein Gebet aus dem großen Schatz der Psalmen. Sie können das zu Hause nochmal genau nachverfolgen. Ich habe es Ihnen deswegen extra hier im Detail aufgeschrieben. Und wir wollen jetzt nachsehen und miteinander dem nachgehen, welche Grundmelodien wir hier in Anlehnung an die Psalmen in Jonas Gebet finden. Und die erste Grundmelodie, 2.1, habe ich genannt, der Schrei aus der Tiefe. Oder man könnte es auch mit einem bekannten Lied zusammenfassen: Aus tiefer Not schreie ich zu dir, o Gott, erhöre mein Rufen. Das ist Evangelisches Kirchengesangbuch 195. Also auch in unseren Liedern stecken ja immer wieder Anspielungen und Zitate, die an die Psalmen oder andere Bibelworte erinnern. Und deswegen habe ich auch für jede dieser vier Grundmelodien ein bekanntes deutsches Glaubenslied ausgesucht, was das nochmal illustriert. Und diese erste Grundmelodie hier ist der Schrei aus der Tiefe oder eben dieses Lied aus tiefer Not, schrei ich zu dir. Ich rief zu dem Herrn, Vers 3, in meiner Angst und er antwortete mir. Ich schrie aus dem Rachen des Todes. Da steht im Hebräischen das Wort für Sheol. Menge übersetzt, ich schrie aus dem Schoß der Unterwelt und du hörtest meine Stimme. Vers 4, du warfst mich in die Tiefe, mitten ins Meer, dass die Fluten mich umgaben. All deine Wogen und Wellen gingen über mich. Vers 6, Wasser umgaben mich und gingen mir ans Leben. Die Tiefe umringte mich, Schilf bedeckte mein Haupt. Vers 7, ich sank hinunter zu der bergenden Gründen. Der Erdriegel schlossen sich hinter mir ewiglich. Das ist der Schrei aus der Tiefe. Und Sie sehen hier, dass sowohl der Schrei als auch die Tiefe wörtlich vorkommen. In Vers 3, ich rief zu dem Herrn, ich schrie aus dem Rachen des Todes. Und dann dreimal dieser Hinweis auf die Tiefe. Vers 4, du warfst mich in die Tiefe. Vers 6, die Tiefe umringte mich. Vers 7, ich sank hinunter zu der Berge Gründen. Man kann sich vor seinem inneren Auge ganz plastisch vorstellen, wie Jona in den Fluten unterzugehen droht. Und als das passiert, da endlich findet er seine Sprache wieder, da wirft er sich in seiner Verzweiflung Gott entgegen, da ist aller Stolz plötzlich wie weggespült. Ich rief zu dem Herrn in meiner Angst, wenn die Angst kommt, weicht der Stolz. Und dann steht hier diese so auffällige Formulierung mit dem Rachen des Todes, dem Rachen des Sheol, des Totenreichs. Im Hebräischen ist der Sheol dieser Ort, von dem es wirklich kein Zurück mehr gibt. Nur wenn Gott ganz drastisch eingreift, nur dann ist überhaupt Hoffnung. Jona sagt damit, ich war schon fast umgekommen. Der Tod hatte seinen Rachen schon aufgesperrt. Ich wäre fast völlig darin versunken. Ich hatte um Haar mit meinem Leben abgeschlossen. Und im übertragenen Sinne bedeutet der Rachen des Todes oder der Schoß der Unterwelt, wie Menge sagt, eine absolut hoffnungslose Situation. Ich denke, das kann sich fast jeder von uns vorstellen, was das bedeutet, eine absolut hoffnungslose Situation. Und schauen Sie, wie plastisch das hier mit den Tätigkeitsworten in Vers 6 beschrieben wird, dass Jona gefangen ist, dass er eingeschlossen ist, dass er eingekerkert ist in seinem Elend, in seiner Schuld, aber auch eben in seinem Trotz. Sehen Sie mal, Vers 6. Die Wasser umgaben mich, die Tiefe umringte mich und dann das Schilf bedeckte mein Haupt. Stellen Sie sich das mal mit dem Schilf plastisch vor, mitten in der Dunkelheit. Er sieht ja nichts. Da fühlt er dieses glibberige Zeug, wie es sich um seinen Kopf zusammenzieht, die Tentakeln, die da nach ihm greifen. Er weiß ja wahrscheinlich auch noch gar nicht in dem Augenblick, dass es nur harmloser Schilf ist, ja. Man weiß auch nicht, wie viel Bewegungsfreiheit er mit seinen Armen dort hatte, um sich die Sachen vom Gesicht zu reißen. Er wird die Augen irgendwie zugedrückt haben und es umringt ihn, es umzingelt ihn. Und dann dieses Bild, Vers 7, zu den Gründen der Berge hinabgefahren. Das ist auch eine Metapher, ein Bild, die Gründe der Berge. Das meint so die unterste Schicht der Berge, die man sich so vorstellt, dass sie vom Meeresgrund her aufsteigen. Also wenn Sie so wollen, die Wurzel der Berge, die tiefste Schicht der Erde, ganz weit unten. Hinter diesem Vers, da steht auch Psalm 69, Vers 3. Ich bin auf tiefem Schlamm, wo kein Grund ist. Mir ist der Boden unter den Füßen weggezogen. Und dann diese andere Formulierung, die Riegel der Erde schlossen sich hinter mir. Das ist nochmal ein Bild für das Totenreich. Und der Riegel ist ja immer ein besonders brutales Bild. Die Riegel schlossen sich hinter mir zu. Es war dicht. Es sah so aus, als gäbe es kein Zurück mehr, kein Entkommen. Und natürlich sind diese geschilderten natürlichen Vorgänge zugleich Bilder, zugleich Metaphern für die geistliche Situation von Jona. Er weiß ja, dass er schuldig geworden ist an Gott. Er weiß ja, wie verstrickt er sich hat in seinen Trotz, in seinen Ungehorsam, in seine Rebellion. Und das Schlimmste, was ihn erwartet, ist ja gar nicht mal der Tod als solcher, sondern das, was danach kommt, das Gericht Gottes, das auf ihn zukommt, wenn er jetzt stirbt. Und als er das kapiert, in welche Lage er sich durch seinen Trotz hineingebracht hat, durch seine Schuld, da endlich kommt der Schrei aus der Tiefe. Und dafür ist es nicht zu spät, noch nicht zu spät. Und für uns bedeutet das nicht eine falsche Beruhigung. So nach dem Motto, kannst es ja ruhig drauf ankommen lassen, kannst ja ruhig mit voller Kraft Richtung Tarsis düsen, wenn Gott dich eigentlich nach Ninive schicken will. Am Ende hast du ja doch noch Zeit, rechtzeitig so ein Notgebet da in den Himmel zu schicken und dann wird alles gut. Diese Beruhigung ist hier nicht gemeint, aber es ist ein Trost. Es will sagen, wenn du wirklich drin steckst, wenn du merkst, dass sich die Schlinge um deinen Hals zieht, dann schrei endlich. Dann fang endlich an zu schreien. Wage es, du hast doch nichts zu verlieren. Du darfst rufen, du darfst schreien. Und dann wirst du womöglich die gleiche Erfahrung machen wie Jona. Und das ist dann die zweite Grundmelodie in diesem Gebet. Und diese zweite Grundmelodie lautet, immer in Gottes Blick. Immer in Gottes Blick. Diese zweite Grundmelodie werden wir uns noch kurz angucken und dann werden wir eine kurze Pause auch hier einschieben. Also, 2:1, der Schrei aus der Tiefe, 2:2, immer in Gottes Blick. Und das Glaubenslied, das ich dazu herausgesucht habe, lautet, es kennt der Herr die Seinen und hat sie stets gekannt, die Großen und die Kleinen in jedem Volk und Land. Das ist das evangelische Gesangbuch, also nicht das evangelische Kirchengesangbuch, sondern das evangelische Gesangbuch 358. Also, das ist das zweite. Immerhin Gottes Blick. Ich rief zu dem Herrn in meiner Angst und er antwortete mir. Und dann, ich schrie aus dem Rachen des Scheol und du hörtest meine Stimme. Jona hat erfahren, Gott ist wirklich da. Gott ist wirklich da mit seiner persönlichen Nähe. Und das sehen Sie daran, wie hier aus der dritten Person die zweite Person wird. Er antwortete mir, heißt es zunächst. Und dann in Teil B, du hörtest meine Stimme. Und überlegen Sie mal, jetzt wird Jonas größte Sorge, was er sich vorher gewünscht hatte, nämlich, dass Gott nicht mehr hinsieht. Dass Gott nicht mehr hinsehen könnte, das wird jetzt plötzlich seine größte Sorge. Dass Gott eben nicht mehr bei ihm wäre. Elie Wiesel hat einmal über ein Vernichtungslager gesagt, hier sieht Gott nicht mehr hin. Das ist nicht biblisch. Das ist nicht nur nicht neutestamentlich, das ist auch nicht alttestamentlich. Es gibt keinen Ort, wo Gott nicht mehr hinsieht. Das ist die Angst von Jona, Vers 5. Er sagt, ich dachte, ich wäre von deinen Augen verstoßen. Und ich würde deinen heiligen Tempel nicht mehr sehen. Was meint der heilige Tempel? Jona kam aus dem Norden Israels, der Tempel stand im Süden. Der Tempel ist hier für ihn vor allem höchstwahrscheinlich das besondere Symbol für die Nähe Gottes. Es ist ihm nicht das Gebet, das Gebäude jetzt entscheidend, sondern der Tempel ist die Metapher für die besondere Nähe und Präsenz und Gegenwart Gottes. Und Jona fürchtet, nicht mehr an Gott heranzukommen. Jona fürchtet, sich ihm nicht mehr nahe zu dürfen, nicht mehr durchzukommen zu Gott nach allem, was passiert ist. Das ist seine Sorge. Und wie viele haben diese Sorge gehabt, dass sie den Eindruck hatten, das Gebet geht nicht mehr raus aus dem Zimmer. Ich komme nicht mehr ran an Gott nach dem, was ich getan habe. Und da fällt es ihm zentnerschwer von den Schultern, als er erkennen darf, in Vers 8, und mein Gebet kam zu dir in deinen heiligen Tempel. Als er das kapiert, da sagt er, und du bist doch da. Und das durfte ich erfahren, du hast mein Gebet doch gehört. Und ich war doch nicht abgeschnitten von dir, trotz allem, was ich getan hatte. Und mein Gebet kam zu dir in deinen heiligen Tempel, du hast doch gehört. Und dahinter steht diese Freude aus Psalm 5, Vers 8, wo es heißt, ich aber darf anbeten vor deinem heiligen Tempel. So, nicht einfach nur die Freude über einen Ausflug nach Jerusalem. Sondern es ist der tiefe Dank dafür, dass der heilige, allmächtige Gott sich meiner kleinen Person wirklich zuwendet, dass er da ist, dass er hört. Und diese Erfahrung macht Jona hier. Und das wird dann uns im Neuen Testament noch so viel deutlicher versprochen, etwa wenn wir an Verse wie Hebräer 4, Vers 16 denken, wir haben Zutritt zum Thron der Gnade. Wir dürfen ins innerste Heiligtum hinein. Das heißt, wir dürfen zu dem Herrn selbst kommen und ihn voller Vertrauen anrufen. Diese Hoffnung keimt bei Jona dort im finsteren Verlies im Magen des Fisches. Und das ist noch nicht alles. In Gottes Blick zu bleiben, mit Gott in Kontakt zu treten, ist das eine. Aber was wird er mit mir machen? Wie wird er mich ansehen? Wie? Wie wird er mich behandeln? Auch dazu schenkt Gott seinem abtrünnigen Propheten eine Antwort. Und das ist dann die dritte Grundmelodie. Und die verhandeln wir dann gleich nach der Pause.